ist aber um die Wurst. Ja, in dieser Kette von Implikationen sind wir jetzt dabei, tatsächlich von der Maximalität dann auf die Greedy-Eigenschaft zu stoßen. So, und ich nehme mal an, ich habe also eine legale Gewichtung, das heißt also alle Elemente meiner Grundmenge groß x haben nicht negative Gewichte bekommen. So, und die Annahme ist, Greedy berechnet eine Menge y. Teilmenge von groß x, während y Stern natürlich auch eine Teilmenge von x, die optimale Menge ist. So, und was ich jetzt versuche zu machen, zuerst einmal, wenn ich die Maximalitätseigenschaft mir anschaue, Greedy, ich komme ja aus der Maximalitätseigenschaft. Wenn ich jetzt das Z setze auf das Groß X, dann besagt die Maximalitätseigenschaft, J2 maximale unabhängige Mengen von Z haben die gleiche Größe. So, und jetzt muss ich natürlich mir überlegen, ist das Y-Stern maximal? Das sollte es besser sein, ja? Beziehungsweise, wenn es nicht maximal ist, kann ich es immer noch maximal machen, indem ich es um Elemente vielleicht der Mächtigkeit oder des Gewichtes, besser gesagt, des Gewichtes 0 aufpluster. Ja? Ich kann annehmen, dass das Y-Stern maximal ist, OBDA, ohne Beschränkung der Allgemeinheit. Y-Stern ist maximal, nicht vergrößerbar, aber dann ist natürlich, kann ich aus demselben Grund natürlich fordern, dass Greedy auch maximal ist. Er wird, wann immer es möglich ist, noch ein Element dazu tun. Das heißt, OBDA, Y-Stern, wie auch Y, sind maximal. Okay, aber dann bedeutet das natürlich, dass nicht notwendigerweise von dem Gewicht, aber von der Mächtigkeit her gesehen, die beiden Mengen übereinstimmen. Y ist gleich Y-Stern in der Anzahl der Elemente. Es ist unklar, und das müssen wir uns jetzt wirklich sorgfältig überlegen, es ist unklar, ob vielleicht nicht doch das Y-Stern vom Gewicht her schwerer ist. Ja? Ja, Z gleich X, die beiden Y und Y-Stern haben dieselbe Anzahl von Elementen. So, und was wir dann machen, wir schauen uns einfach mal an, wie denn überhaupt Greedy vorgeht. Naja, im Wesentlichen geht Greedy so vor, dass es halt die Menge Y konstruiert. Und das möge bitte so sein, dass ich ein erstes Element, und zwar das schwerste, ein zweites Element, und dann wollen wir schauen, dass wir hier die M-Elemente haben, dass wir die Notation konsistent bekommen. Greedy geht so vor, dass es halt M-Elemente zusammenstellt, und zwar mit der Eigenschaft, dass das Gewicht des ersten Elements größer oder gleich dem Gewicht des zweiten, größer oder gleich letztlich dem Gewicht des letzten ist. Ja, so kann ich mir vorstellen, kann ich tatsächlich die ganze Aktionsweise von Greedy einfach in die Auflistung der Elemente hineinpacken. So, wie sieht das Y-Stern denn aus? Naja, das hat auch M-Elemente. Ich weiß ja, dass die beiden Y und Y-Stern die gleiche Mächtigkeit haben. Und das sieht halt so aus, dass ich ein erstes Element habe, ein zweites Element. Die nenne ich jetzt halt Y1-Stern bis YM-Stern. mit der Eigenschaft, Anordnung kann ich ja beliebig wählen, dass tatsächlich das Gewicht von dem Y1 Stern größer gleich dem Gewicht von dem Y2 Stern größer gleich dem Gewicht von dem YM Stern ist. Ja, und jetzt sehen Sie hier, es reicht doch zu zeigen, dass zu jedem Zeitpunkt das Gewicht von dem Y1 mindestens so groß ist wie das Gewicht von dem Y1 Stern. Dass das Gewicht von dem Y2 immer mindestens so groß ist wie das Y2 Stern. Dass das Gewicht auch im letzten Fall dominiert wird von Greedy. Ja, dann bin ich fertig. Ja? Dann bin ich für jede Elementwahl bin ich mindestens so gut wie das Optimum. Dann bin ich natürlich vom Gesamtgewicht her mindestens so gut wie das Optimum. Also, was müsste ich zeigen? Und zwar werden wir das durch Induktion machen. Dass das Gewicht von dem YI mindestens so groß ist wie das Gewicht des Pendants auf der Seite der optimalen Lösung ist. Für alle I. So, und dann schauen wir uns erstmal den Fall, machen ja Induktion. Basisfall an, y, das i gleich 1. Und was würden Sie sagen? Kriege ich das hin? Ist das Gewicht von dem y1 tatsächlich mindestens so groß wie das Gewicht des vom Optimum gewählten Elements? Ist das klar? Tja, das ist klar. Greedy sagt, lecker, lecker, das Schwerste nehme ich. Das Allerschwerste nehme ich. Das ist Greedy, von dem wir reden. Also, fertig. Von i-1 auf i, der Induktionsschritt. So, jetzt müssen wir doch hoffentlich, was heißt hoffentlich, jetzt müssen wir doch ein bisschen Gehirnschmalz verwenden, um tatsächlich zu sehen, dass wir auch hier keine Probleme haben. Nicht, also intuitiv gesehen, diese Maximalität und diese Ergänzungseigenschaft, das sind harte Geschichten, ja, das sind sehr, sehr starke Eigenschaften. Von daher liegt es schon nahe, dass wir mit Zuversicht jetzt ins Rennen gehen, um zu zeigen, dass tatsächlich die Greedy-Eigenschaft erfüllt wird. So, was weiß ich? Ich weiß, diese Eigenschaft, Gewicht von yj, ist größer gleich dem Gewicht von yj Stern für alle j kleiner gleich i-1. So, und jetzt kommt der Gegner und sagt, nee, mein lieber Freund, ich werde dir jetzt... Der Gegner, der versucht, meine Äquivalenz kaputt zu machen, der Gegner behauptet, dass das Gewicht von dem Yi-Stern echt größer ist als das Gewicht von dem Yi. So. Okay, damit muss ich mich jetzt auseinandersetzen. Was weiß ich? Ich weiß die Maximalität. Was weiß ich? Ich weiß meine Induktion, nämlich es ist bisher alles gut gegangen und jetzt behauptet der Gegner, nee, im neuen Schritt geht es daneben. Was ist auf meiner Seite? Naja, die Maximalitätseigenschaft. Wie wählen Sie die Menge Z? Jetzt muss ich die Maximalitätseigenschaft in den Krieg führen. Ja? Jetzt müssen die Kanonen donnern. Ja? Und ich muss wirklich Feuerkraft haben. Warum habe ich Feuerkraft? Ich muss das Z richtig bestimmen. Jemand eine Idee für eine schöne Menge Z? sodass klar wird, nee, mein lieber Freund, Gegner, das kriegst du nicht gebacken. Die Maximalitätseigenschaft schließt das aus. Ich mach Folgendes. Das ist die Menge aller Y mit der Eigenschaft, dass das Gewicht von dem Y größer gleich ist dem Gewicht von dem Y-Stern. Das ist jetzt die Idee, die man haben muss, an dieser Stelle. Ja? Was hätte ich jetzt gern? Ich hätte jetzt gern aus dem Greedy-Algorithmus eine maximale Menge konstruiert, die in Mächtigkeit kleiner ist als die aus dem Optimum konstruierte Menge. Dann könnte ich sagen, nee, kann nicht sein, Greedy funktioniert auch diesmal, weil diese Maximalität gilt doch und du hast sie dann verletzt. Was macht denn Greedy? Ja, das ist die Annahme. Greedy bestimmt welche Menge. Und zwar maximal. Ja, die besteht aus dem Y1, dann kommt das Y2. Ja, das ist halt die Auflistung, so wie wir sie uns angeschaut haben. Hier oben. Ne? Das geht aber nur bis zum Yi-1. Und dann kommt halt die Eigenschaft, dass das Yi, das passt da nicht mehr rein. Das ist nicht mehr in der Menge Z drin. Das ist zu klein vom Gewicht her. Die Menge Z sagt, nee, du brauchst ein Gewicht mindestens so groß wie das Yi-Stern. Greedy wählt zu jedem Zeitpunkt das schwerste Element, sodass die Unabhängigkeit noch gewährleistet ist. Da gibt es kein Element, das vom Gewicht her, nach Aussage des Gegners, das vom Gewicht her tatsächlich das Gewicht Wyi-Stern bringt. Gibt es nicht. Greedy bestimmt die maximale Menge, die dort steht. Mächtigkeit. Yi-1. Optimum. Haben wir das Optimum genannt? Naja, gut. Oder Y-Stern. Liefert was? Y1-Stern. Wir haben ja das ja dem Gewicht nach angeordnet. Gewichte sind fallend, ja, bis wir dann hier auf das Yi-Stern kommen. Dann haben wir das Y2-Stern. Das Yi-1-Stern. Und dann kommen wir auf das Yi-Stern. Mein lieber Freund, du liegst ja auch noch als Teilmenge in Z, ja? Du liegst ja auch noch in der Menge Z, als Teilmenge in Z. Aber welche Mächtigkeit hast du? I. Du bist größer. Teilmengen, das Maximalitätskriterium ist ja, funktioniert ja gar nicht. Von dem arbeiten wir aber aus. Das ist das Maximalitätskriterium, was ich hier zugrunde legen kann. Ja, wir gehen das Ganze jetzt nochmal hier an den Folien durch. Das ist die Fragestellung. Wir haben die beiden Mengen. Einmal die Menge der von Greedy gewählten Elemente. Und dann stellen wir uns vor, dass es ein besseres Optimum gibt. Und da haben wir hier die Menge der entsprechenden Elemente in beiden Fällen. In Y wie auch in Y-Stern haben wir die Auflistung so gewählt, vom Gewicht her absteigend. Und was ich jedes Mal zeigen möchte, du bist Y1 schwerer als Y2, Y1-Stern. Du, Yi, bist mindestens so schwer wie das Yi-Stern. Gegner sagt, ist nicht. I gleich 1, das haben wir schon erledigt. So, und jetzt nehmen wir das, hier wird es Z-Stern genannt. Schauen wir uns alle Elemente an, die mindestens so schwer sind wie dieses Yi-Stern. Und angenommen, das geht daneben, ja, das ist, was der Gegner behauptet. dann berechnet Greedy hier eine nicht vergrößerbare Menge, aber bitteschön i minus 1 Elemente. Wesentlich ist wieder die Wahl von dem Z hier, beziehungsweise Z-Stern, wie immer Sie das nennen möchten. Aber das Y-Stern, das liefert immer noch in Z-Stern liegend eine Teilmenge, die ist um ein Element größer. Tja, wenn du aber nicht vergrößerbar bist, dann gibt es zwei maximale Mengen, die in Mächtigkeit nicht übereinstimmen. Ein Verstoß gegen das Maximalitätskriterium und bitteschön, das haben wir gefordert. Ja, dann ist das Maximalitätskriterium falsch, Widerspruch. Diese Situation kann gar nicht, wo haben wir die Situation? Diese Situation, dass das BY, dass das YI in Gewicht unterhalb liegt vom YI-Stern, diese Situation tritt bitteschön nicht ein. Tja, und das war schon, ja. Das ist jetzt der Beweis gewesen, dass tatsächlich Maximalität wie auch die Ergänzungseigenschaft tatsächlich exakt beschreiben, die Matroid-Eigenschaft, und wir haben bereits die Kraft dieser Charakterisierung am Beispiel des Graph-Matroids und des Matrix-Matroids kennengelernt. So, jetzt möchte ich mir Matroid-Scheduling anschauen. Hatten ein erstes Beispiel von Scheduling ja schon uns angeschaut mit den Intervallen. Ja? Einen einzigen Prozessor haben wir. Und auf diesem einzigen Prozessor muss ich halt Aufgaben ausführen, kollisionsfrei, die Intervalle dürfen sich nicht überlappen. Und da haben wir gesehen, das ist überhaupt kein Matroid, das ist keine einfache Eigenschaft. Jetzt ist die Frage, wie sehen denn wirklich einfache Scheduling-Probleme aus? Naja, und Matroid-Scheduling ist das folgende Problem. Da nimmt man an, man hat wieder Aufgaben, n Stück, auch auf einem einzigen Prozessor auszuführen. Und tatsächlich machen wir uns die Situation sehr einfach in dem Sinne, dass wir sagen, alle Aufgaben können in einem Schritt ausgeführt werden. Ein einziger Schritt. So, auf der anderen Seite machen wir uns das Leben schwer. Wir sagen nämlich, jede Aufgabe kommt mit einer Frist. Naja, bei den Intervallen war das natürlich das Ende, ja, der rechte Endpunkt. Also das mit der Frist ist tatsächlich etwas, was wir schon bei den Intervallen hatten. Aber wir machen uns jetzt zusätzlich das Leben schwer und sagen, wenn du die Aufgabe nicht in ihrer Frist ausführen kannst, bezahlst du eine Strafe. Das ist die Strafe BI. Ja, also das ist der Setup. Aufgaben, die tatsächlich in einem einzigen Schritt ausgeführt werden können, Aufgaben, die mit Fristen kommen und deren Nichteinhaltung dann zu einer Strafe führt. Was ich machen möchte, ich möchte so wenig Strafen bezahlen wie irgend möglich. Das heißt, was der Greedy-Algorithmus sich sagt, ist, oh, ich versuche doch zuallererst eine Aufgabe auszuführen, deren Nichtausführung zur Fristzeit sehr, sehr teuer ist. Ich möchte die Nicht-Fristen, sorry, die Nicht-Strafen maximieren. Ja, und das ist genau das, was wir jetzt versuchen. Ja? Maximiere die Nicht-Strafen. So, jetzt muss ich verstehen, inwieweit dieses Matroid-Scheduling in unseren Rahmen, in unser monotones Teilmengensystem hineinfällt. Naja, was habe ich denn? Ich habe eine Menge von Aufgaben, das ist die Grundmenge. Und wann sollte ich denn sagen, dass eine Menge von Aufgaben unabhängig ist? Da muss man sich jetzt Gedanken drüber machen. Wann sollte eine Menge von Aufgaben unabhängig sein? Ja, da stelle ich mir vor, einen Scheduler, einen greedy Scheduler, der möchte gesamte Nichtstrafe maximieren. Ein greedy Scheduler, der würde sagen, hey, wenn ich eine Frist nicht einhalten kann, dann ist es mir sowas von piep egal, wann ich denn diese Aufgabe, deren Frist ich nicht einhalten kann, ausführe. Das kann man gar nicht beschreiben. Ja? Für mich sind nur interessant tatsächlich Mengen von Aufgaben, die ich innerhalb ihrer Frist ausführen kann. Der Rest interessiert mich nicht. Ja? Da bin ich halt verdonnert, da kann ich nichts machen. Also, eine Menge ist unabhängig genau dann, wenn alle Aufgaben in dieser Menge, in dieser Menge in, ohne Fristüberschreitung ausführbar ist. Grundmenge, die Menge aller Aufgaben, unabhängige Mengen, all die Mengen, die ich tatsächlich ohne Fristüberschreitung ausführen kann. Naja, und dann überlege ich mir, wann ist denn überhaupt eine, das machen wir jetzt mal zuerst, wann kann ich denn überhaupt sagen, dass eine Menge von Aufgaben ohne Fristüberschreitung ausführbar ist? Können Sie dafür sich ein Kriterium ausdenken? Das Kriterium habe ich im Wesentlichen schon an die Wand geworfen, aber wir sollten mal uns überlegen, dass es tatsächlich ein äquivalentes Kriterium ist. So, also, ich möchte sagen, alle Aufgaben AI in einer Menge Y, so haben wir sie doch bezeichnet, ja Y, ja, in einer Menge Y sind ohne Fristüberschreitung ausführbar, naja, und die Aussage ist, naja, für alle Zeitpunkte t und wir denken an dieser Stelle, erinnern uns daran, dass alle Aufgaben genau einen Zeitschritt für ihre Ausführung brauchen, ja? Für alle Zeitpunkte t ist die Menge aller Aufgaben AI mit der Eigenschaft, dass die Frist kleiner gleich t ist. Wenn diese Menge eine Mächtigkeit hätte von größer gleich t plus 1, dann wäre mindestens eine Aufgabe nicht ausführbar. Das muss kleiner gleich t sein. Ja, was ich sagen möchte, das ist offensichtlich. Wenn du größer gleich t plus 1 wärst, dann wärst du nicht kollisionsfrei ausführbar. Wäre irgendeine Aufgabe hier tatsächlich nicht ausführbar. Pups, AI in Y, ja, Entschuldigung. Dann machen wir das doch auch. AI, alle Mengen AI in Y. Die Eigenschaft, dass die Frist kleiner gleich t ist. Haben wir höchstens t-Mengen mit einer Frist von höchstens t. Auf der anderen Seite, ja, das kann man sich als Übungsaufgabe überlegen, das ist eine äquivalente Formulierung. Ich muss nur wissen, dass für jede Frist, für jeden Zeitpunkt, die Anzahl der Mengen in meiner Menge y mit einer Frist von höchstens t kleiner gleich t ist, dann kann ich ein Scheduling ohne Fristüberschreitung für alle Aufgaben in y bekommen. Wie machen wir das? Welche Aufgabe wählen Sie zuerst? Gibt es eine Aufgabe mit Frist 1, dann ist es die einzige, dann führe ich sie aus. Jetzt gibt es keine Aufgabe mit Frist 1. Ja gut, dann habe ich mehr Freiräume. Wie viele Aufgaben habe ich mit Frist 2? Ja, entweder habe ich schon eine Aufgabe ausgeführt mit Frist 1, dann habe ich maximal noch eine Aufgabe mit Frist 2, dann führe ich sie halt im zweiten Schritt aus. Oder aber ich habe maximal zwei Aufgaben mit Frist 2, ja, dann führe ich eine beliebige der beiden als erste und die verbleibende als zweite Aufgabe aus. Das ist ganz einfach, ja? Es ist eine Äquivalenz. Ich muss also nur wissen, wie viele Aufgaben habe ich in meinem Y, sodass die Frist höchstens t ist, darf höchstens t sein. Dann kann ich es ohne Fristüberschreitung ausführen. So, was ich jetzt zeigen möchte, ist, ne, wir versuchen jetzt einen Zusammenhang herzustellen zwischen Greedy-Algorithmen zum Scheduling und Matroiden. Möchte ich jetzt zeigen, dass tatsächlich dieses Teilmengensystem, bestehend aus allen Aufgaben als Grundmenge und dann den unabhängigen Mengen, die den ohne Fristüberschreitung ausführbaren Teilmengen entsprechen, dass dieses System, dieses Teilmengensystem, ja, wenn ich irgendeine Menge habe von Aufgaben, die ohne Fristüberschreitung ausführbar ist, und ich lösche eine Aufgabe in dieser Menge, dann bleibt natürlich diese kleinere Menge immer noch ohne Fristüberschreitung ausführbar. Es ist definitiv ein monotones Teilmengensystem. Das ist, was ich versuche zu sagen. Ja. Was aber nicht klar ist, dass ich wirklich in diesem monotonen Teilmengensystem die Ergänzungseigenschaft erfülle. So, und dann könnte man sagen, okay, das ist es ja, aber Entschuldigung, wir sollen doch eine schwerste Menge, wir sollen doch ein Scheduling bestimmen. Und hier beim Greedy-Algorithmus, da wird eine Menge bestimmt, eine schwerste unabhängige Menge. Ein Scheduling sollst du bestimmen, mein lieber Freund. Was ist denn da überhaupt der Zusammenhang? Und was sind denn überhaupt die Gewichte? Ja, beim Teilmengensystem, da werden Elementen Gewichte gegeben. Und hier haben wir Strafen und wir haben Fristen. Naja, gut, also das Gewicht von der ITen Aufgabe, das ist das BI. Das möchte ich einsacken. Warum möchte ich das einsacken? Wenn ich die Aufgabe AI fristgerecht ausführe, ist das BI eine Strafe, die ich nicht bezahlen muss. Ja, und das geht in meine Tasche, weil sonst würde das BI ja aus meiner Tasche rausgehen. Das tut es nicht. Ich möchte die Nichtstrafe maximieren. Okay. Gewicht von A ist B. So, und was macht der Greedy-Algorithmus? Der maximiert die Nichtstrafe und minimiert damit die Strafe. Das ist ja genau das, was ich haben möchte. Ne? Aber trotzdem, mein lieber Freund, was du hier berechnest, ist eine Menge von ausführbaren Aufgaben, wobei du die alle fristgerecht ausführen kannst und die Nichtstrafe maximierst. Aber du berechnest eine Menge, du berechnest kein Schedule. Wie erhält man ein Scheduling? Führe die Aufgaben in dieser Teilmenge groß T, die du tatsächlich fristgerecht ausführen kannst, in dieser schwersten Menge, führ sie gemäß aufsteigender Frist aus. Ne? Dass man einfach sagt, okay, dann führst du halt eine Aufgabe mit Frist 1 zuerst aus, eine Aufgabe mit Frist 2 zum zweiten Zeitpunkt aus, beziehungsweise wenn es keine Aufgabe mit Frist 1, aber 2 mit Frist 2 gibt, dann wählst du eine von den beiden und führst sie zuerst aus. Überhaupt kein Problem. Möchte sagen, wenn ich die Menge habe, kriege ich das Schedule beinahe umsonst. Ja, und was ist mit den Aufgaben, die nicht in T liegen? Sowas von egal. Wann soll ich denn eine Aufgabe ausführen, für die ich die Strafe sowieso bezahlen muss? Ganz am Ende. Das ist das Schöne an dem Modell. Es wird nicht bestraft, um wie viel ich tatsächlich die Frist verletze, sondern es wird nur gesagt, du verletzt die Frist, dann musst du halt bezahlen. Ja? Und das nutze ich halt aus. Die führe ich irgendwann mal aus. Es ist mir sowas von Schnuppe. Alle nicht enthaltenen Aufgaben werden am Ende in beliebiger Reihenfolge ausgeführt. Heißt, es kommt bei dem Scheduling-Problem wirklich nur darauf an, diese Menge von Aufgaben, diese schwerste Menge von Aufgaben tatsächlich zu bestimmen, die alle fristgerecht ausführbar sind. Naja, okay. Aber jetzt kommt es wirklich darauf an. Können wir, bestimmt der Greedy-Algorithmus diese schwerste Menge? Naja, das würde er tun, wenn die Ergänzungseigenschaft zutrifft. So, für die Ergänzungseigenschaft muss ich mir jetzt zwei Mengen greifen. Das ist einmal das Y1 und dann habe ich das Y2. Sind beide Mengen von fristgerecht ausführbaren Aufgaben. Was ich allerdings noch weiß, das Y2 ist um ein Element größer. y1 ist um ein Element kleiner natürlich auf der anderen Seite. So, das ist die Situation. Was ich jetzt versuchen muss zu finden, das ist meine Aufgabe. Möchte ja die Ergänzungseigenschaft wirklich verifizieren. Frage. Diese Frage muss ich positiv beantworten. Gibt es eine Aufgabe, ist es A genannt? Ja. Gibt es eine Aufgabe, A, die in der größeren Menge liegt, aber nicht in der kleineren? So dass, wenn ich sie hinzufüge zur kleineren, die kleinere immer noch fristgerecht ausführbar bleibt. So dass die kleinere, wenn ich das A nehme, sodass alle Aufgaben, lassen Sie mich das wirklich auch ausschreiben, sodass alle Aufgaben in dieser jetzt vergrößerten Menge von Aufgaben, dass alle Aufgaben in y1 vergrößert um das a, fristgerecht ausführbar bleiben, so, diese Frage muss ich beantworten, ja, positiv. Naja, okay. Intuition ist, ja, die ist ja größer, diese Menge y2, ne? Das ist ja hier diese zentrale Eigenschaft. Das heißt, da hat es doch hier in dem y2 mehr Aufgaben, die tatsächlich fristgerecht ausführbar sind. Dann hat es dieses Kriterium, das sagt, Mensch, was heißt es denn, fristgerecht ausführbar zu sein, für das y2 zum Beispiel? Naja, wenn die Menge aller Aufgaben in dem y2, deren Frist kleiner gleich t ist, höchstens t ist. Das kriegen wir auch geliefert. Und das müssen wir dann irgendwie versuchen, auf das y1 rüberzubringen, ja? Das ist gar nicht mal so ganz offensichtlich. So, was ich jetzt mache, ist das Folgende. Ich schaue mir an, das ist die zentrale Idee. Die muss man haben und dann ist alles tatsächlich paletti. Bestimme, sei t, sei klein t, maximal mit der Eigenschaft, dass die Menge alle Aufgaben AI, die in dem y2, in der größeren Menge liegen, ja, wohlgemerkt, in der größeren Menge, deren Frist aber höchstens t ist, dass die Menge dieser Aufgaben tatsächlich höchstens so groß ist, wie die Menge der Aufgaben AI, die in der kleineren Menge liegen, in dem y1, und ebenfalls eine Frist haben von kleiner gleich t. So, Mächtigkeit, ja? Kleiner gleich. Und das t sei maximal gewählt. Nicht? Also was ich jetzt hier zugrunde legen möchte, ist die Aussage, dass es keine Aufgabe gibt mit Frist. Also was ich sagen möchte, OBDA, eine kleine Zwischenbemerkung, damit wir verstehen, wovon wir denn hier überhaupt reden, ob diese Definition Sinn macht. Ja? OBDA, es gibt keine Aufgabe mit Frist 0. Für alle i möge gelte, dass die Frist der i-ten Aufgabe größer gleich 1 ist. Jetzt kann natürlich irgendein Idiot kommen und sagen, das will ich aber nicht, ich gebe dir jetzt eine Aufgabe mit Frist 0. Ja, dann nehme ich diese verdammte Aufgabe mit Frist 0 und werfe sie raus, weil sie ist uninteressant. Ja? Das Optimum wird auf ihr eine Strafe zahlen müssen, weil diese Frist ist nicht einhaltbar. Und Greedy auch. Das ist Greedy sowas von piep egal, wenn er eine solche Aufgabe bekommt. Ja? Frist 0 gibt es nicht. Das ist trivial für Greedy. Naja, Frist 0 gibt es nicht. Dann könnte ich zum Beispiel für t gleich 0 sei t größer gleich 0. Maximal mit dieser Eigenschaft. Für t gleich 0 könnte ich dann sagen, hey, da haben wir nichts drin. Ist 0. Und da haben wir auch hier nichts drin. Gibt ja keine Aufgaben mit Frist 0. Also ist zumindest für t gleich 0 eine solche Ungleichheit richtig. Und dann wird hier gesagt, bitteschön, dann wähle doch bitteschön das klein t maximal mit dieser Eigenschaft und guck, was passiert. T gleich 0 ist ja zumindest erfüllt. Ja, dann gucken wir mal, was passiert. Das t ist maximal. Und es wird tatsächlich auch, weil das y2 größer ist als das y1, ein solches maximales t geben, ein größtes. Irgendwann, das ist die Aussage, muss es halt so sein, dass von diesem Zeitpunkt ab, diese Menge von einem Zeitpunkt klein t ab, dass diese Menge größer ist als die, weil das y2 ist ja größer als das y1. Ja? Irgendwann setzt sich das durch. Ich weiß bloß nicht wann. Das ist mir oft sowas von Schnuppe. Ich betrachte das maximale t. So, und was heißt das denn, dass das t maximal ist? Das muss eine Aufgabe geben mit einer Frist von t plus 1. Heißt, wenn ich mir irgendein s anschaue, größer gleich t plus 1, von diesem Zeitpunkt t plus 1 ab, ist die Menge der Aufgaben mit einer Frist von höchstens s kleiner, Menge der Aufgaben in dem y1, kleiner als die Menge der Aufgaben in dem y2 mit gleicher Frist höchstens s. Das t ist maximal. Nicht? Und die Konsequenz der Maximalität. Die Konsequenz der Maximalität ist nichts anderes als die Aussage, bitteschön, die Aufgaben AI, die du hast in dem y1, deren Frist kleiner gleich s ist, das ist eine Menge, die ist höchstens so groß, die ist sogar kleiner. Ja? Die ist kleiner als die Anzahl der Aufgaben in der größeren Menge y2, wobei dort auch die Frist kleiner gleich s ist. Und diese Aussage ist halt für alle s größer gleich t plus 1 richtig. Und das ist die Konsequenz, dass wir fordern, dass das t maximal ist. So, und dann machen wir einfach Folgendes. Sei A eine beliebige Aufgabe, das A gehört zu y2. Sei eine beliebige Aufgabe, aber mit Frist t plus 1. So, und was wir versuchen zu sagen, Behauptung, das A liegt in dem y2, ne? Und ich muss natürlich haben, dass das nicht in dem y1 liegt, ja? Was unsere Behauptung ist, wenn ich das y1 jetzt nehme und das a dazu packe, dann ist das eine Menge von fristgerecht ausführbaren Aufgaben. Bleibt fristgerecht ausführbar. Alle Aufgaben in dieser vergrößerten Menge bleiben fristgerecht ausführbar. Naja, und was ist jetzt die Argumentation? Was ich weiß, das ist die Konsequenz der Maximalität. Das kippt. Die Anzahl der Aufgaben in dem y2 mit Frist kleiner gleich t, das war tatsächlich höchstens so viel wie in dem y1. Aber das Ganze kippt vom Zeitpunkt t plus 1 ab. Da übernimmt nämlich das y2 das Ruder. So, warum sind tatsächlich die Aufgaben in dem y1 jetzt um das Groß A vergrößert? Warum sind diese gesamten Aufgaben fristgerecht ausführbar? Ja, ich nehme an, ich schaue mir irgendeinen Zeitpunkt klein s an. Und zwar klein s größer gleich t plus 1. Passiert irgendetwas Böses für zu Zeitpunkten s kleiner gleich t? Da ist die Aufgabe, die neue Aufgabe a, ja gar nicht involviert. Diese neue Aufgabe a hat doch eine Frist von t plus 1. Die kann ja im letzten Schritt erst ausgeführt werden. Ja? Und genau das mache ich jetzt auch. Schiebe die Aufgabe a zum Zeitpunkt t in die fristgerechte Ausführung der Aufgaben in dem y1 ein. Ja, das ist ohne Probleme möglich, weil in dem y2 habe ich ja mindestens eine Aufgabe mehr mit einer Frist von höchstens s. Und trotzdem gelingt immer noch eine fristgerechte Ausführung. Dann kann ich doch diese Aufgabe a tatsächlich so wie beschrieben zum Zeitpunkt t plus 1 einschieben. Weil da ist ja Luft. Ja? Mindestens eine Aufgabe passt da noch lecker hinein. Was ich hier ausnutze, ist tatsächlich diese Aussage hier. Ja? Die Aussage nämlich, um die fristgerechte Ausführung mir anzuschauen, muss ich nur zeigen, die Anzahl der fristgerecht mit t, mit Frist t, fristgerecht ausführbaren Aufgaben ist höchstens t. Ja? Und diese Eigenschaft ist tatsächlich erfüllt für das y2 und demgemäß kann ich dann auch problemfrei folgern. Für das y1 vereinigt um das a passiert nichts Böses. Ja, das ist vielleicht hier an dieser Stelle nochmal ein Schritt, den man sich vielleicht nachträglich sorgsam anschaut. So. Das wäre die Ergänzungseigenschaft, damit haben wir die Matroideigenschaft und damit ist alles gut. Was sind K-Matroide? Das wird jetzt wirklich interessant, weil diesen Begriff der Matroide, den kann ich verallgemeinern. Matroide, was sie machen, ist, sie berechnen ein Problem exakt. Was K-Matroide machen ist, sie sind nicht mehr imstande, exakt zu berechnen, sondern nur noch mit dem Approximationsfaktor K. Ist also schwächer. Keine exakte Berechnung mehr, sondern nur noch eine approximative Berechnung. Aber die Klasse der Probleme, die nun K-Matroiden entspricht, die wird ansteigen. Ja? Wird sehr viel größer. Und jetzt ist natürlich die Frage, und das ist jetzt wirklich zu klären. Kann ich denn immer noch K-Matroide, so wie ich das bei Matroiden konnte, kann ich immer noch K-Matroide exakt beschreiben, exakt charakterisieren? Und das ist die dolle Geschichte, das geht. Also, was ist ein K-Matroid? Das ist ein monotones Teilmengensystem, überhaupt nichts Neues. Ich möchte auf diesem monotonen Teilmengensystem P, x den Greedy-Algorithmus laufen lassen und die Garantie soll sein, nicht die optimale Lösung, weil jetzt betrachte ich wirklich schwierige Probleme. Das kriege ich nicht mehr hin. Aber die Lösung, die Greedy bestimmt, muss für jede Gewichtung bis auf den Faktor k optimal sein. Was sind denn überhaupt 1-Matroide? Setzen wir mal k gleich 1 ein. Naja, da wird gefordert, für jede Gewichtung musst du 1 approximativ sein. Was ist denn 1 approximativ? 1 approximativ ist optimal. Ein 1-Matroid ist ein Matroid. Gibt es übrigens Wurzel 2-Matroide? Ja klar, k gleich Wurzel 2. Muss das k eine natürliche Zahl sein? Nö, gar nicht notwendig. Das ist eine ganz, ganz merkwürdige Geschichte. Ja? Wurzel 2, warum nicht E-Matroide? Ja, ln von 5 Matroide, überhaupt kein Problem, wir arbeiten damit. Ja. Möchte ich natürlich wissen, wie so ein ln von 5 Matroid ausschaut. Wurzel 2 Matroid. Ja. Also hier die Betonung, k muss keine natürliche Zahl sein, das können reelle Zahlen sein, überhaupt kein Problem. So, und dann ist die zentrale Frage, wenn du jetzt von dem Begriff der exakten Berechnung übergehst zum Begriff der approximativen Berechnung, kannst du dann immer noch deine K-Matroide exakt charakterisieren? Ja? So, dann fangen wir an, haben diese Eigenschaften, Matroid genau dann, wenn Ergänzungseigenschaft, genau dann, wenn Maximalität. genau dieselben Eigenschaften möchte ich jetzt für Karma-Droide haben. Ja. Jetzt ist aber die, ups, was ist da passiert? Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn überhaupt die Ergänzungseigenschaft? So, zeigen Sie mal bitte, geben Sie mir mal bitte Kandidaten für die Ergänzungseigenschaft, die K-Ergänzungseigenschaft. Das kann nicht dasselbe sein, ja, wie die konventionelle Ergänzungseigenschaft. Dann würden wir ja exakt rechnen. Das ist nicht mehr drin. Wie würden Sie sich vorstellen, dass denn so eine K-Ergänzungseigenschaft ausschaut? Vorschlag? K-Ergänzungseigenschaft? Ich weiß, Y1 und Y2 unabhängig, ja? So, und jetzt ist offen gelassen, was der Zusammenhang zwischen den Größen ist, ja? Und es muss die Aussage sein, dann gibt es ein Element x in der größeren Menge, das nicht in der kleineren liegt, sodass wir dieses Element zu der kleineren hinzupacken können, sodass das x, wenn wir es zur kleineren zupacken, die Unabhängigkeit nicht verletzt und dass das unabhängig ist. Was haben wir vorher gesagt? Ach, das y2, bitteschön, das ist um ein Element größer als das y1. Das hatten wir früher gesagt. Das kann es jetzt nicht mehr sein. Was ist Ihr Vorschlag? Wo k? K, an welcher Stelle das k? Ist genau richtig, ja? Y, hier haben wir jetzt ein k, sagen Sie. Jetzt erlaube ich aber k gleich Wurzel 2, reelle Zahlen. Das passt nicht. Aber das ist genau in die, wo bringen wir jetzt das K unter? Sie sind jetzt dabei, diesen Begriff des Matroids, Sie forschen auf dem Gebiet der Matroide. Und Sie haben jetzt die Möglichkeit gesehen, hey, vorher nur exakt, jetzt approximativ. Wie könnte das denn aussehen, wenn Mutter Natur gnädig ist? Und die Konzepte, die es mir geliefert hat für die exakte Berechnung, sich tatsächlich verallgemeinern lassen auf die Approximative.
Beide Mächtigkeiten der Menge mit K skalieren. Also K mal Mächtigkeit von 2 minus 1 ist gleich K mal Mächtigkeit von 2.
Okay. Das hört sich doch schon sehr gut an. Wir geben dem y2 sehr viel mehr Luft. Das darf bis sogar um den Faktor k größer sein als das y1. Nur in einem solchen Fall, wenn wir wirklich viele, viele Möglichkeiten haben, Elemente aus dem y2 zu wählen, weil es doch um so viel größer ist als das y1. Ja? Nur in einem solchen Fall fordern wir tatsächlich, dass ich in dieser doch sehr viel größer gewordenen Menge y2 ein Element x finde, das ich zur kleineren hinzulegen kann. Sehr schön, danke. Ja, und wie ist das mit der Maximalitätseigenschaft? Müssen auch an dieser Stelle auflockern. Ich werde nicht mehr fordern können, Menge Z, je zwei unabhängige Mengen haben gleiche Größe. Nee, die sind unterschiedlich groß jetzt. Das sind fiese Dinger geworden. Ja, das sind jetzt Karmatroide. Die sind nicht unterschiedlich groß. Die sind nicht gleich groß, die sind unterschiedlich groß. Aber was würden Sie sagen? Ja? Unterscheiden sich um den Faktor K. Und wissen Sie, Argumentation ist ähnlich, wie wir sie durchgeführt haben. Brauchen wir gar nicht mehr machen. Stellt sich raus, all die Gedankenketten, die wir bisher durchgeführt haben für 1-Matroide, die verallgemeinern sich jetzt ganz, ganz natürlich auf die K-Matroide, wenn wir halt Ergänzungseigenschaft und Maximalitätseigenschaft entsprechend auflockern, ja, mächtiger machen. So, und ich werde jetzt gerade noch diese Eigenschaft erwähnen, eine hinreichende Bedingung. Das werden wir uns dann in der nächsten Woche anschauen. Diese hinreichende Bedingung wird gewährleisten, dass wir tatsächlich sehr, sehr schnell, in gewisser Sinne sogar schneller, als wir das gemacht haben, noch schneller, als wir das gemacht haben, für 1-Matroide feststellen können, wann wir denn K-approximativ sind. So, und hier ist die Eigenschaft, das ist eine merkwürdige Eigenschaft. So eine Art von Ergänzungseigenschaft. Das ist eine jetzt nicht mehr äquivalente Charakterisierung, sondern nur noch eine hinreichende Eigenschaft. Heißt, wenn diese Eigenschaft erfüllt ist, dann kann ich tatsächlich sagen, mein lieber Freund, monotones Teilmengensystem, du wirst einen Greedy-Algorithmus mit dem Faktor K haben, was auch immer die Gewichtung anbelangt. So, und dieses Kriterium, dieses nur hinreichende Kriterium sagt, für je zwei Mengen Y1 und Y2, vorher standen die in keiner Beziehung zueinander, jetzt stehen sie in der Beziehung zueinander, dass die eine echte Teilmenge von der anderen ist. Das wird sehr, sehr helfen, wenn ich versuche, diese Beziehung, wenn ich versuche, diese Eigenschaft nachzuprüfen. Also, für je zwei unabhängige Mengen, wenn die eine in der anderen vollständig enthalten ist und wenn ich tatsächlich irgendein Element x, das nicht in der größeren drin liegt, tatsächlich in die kleinere hinzufügen kann, dann kann ich das trotzdem in die größere hinzufügen, solange ich k Elemente rausnehme. Also ich kann irgendetwas, ja, das ist die Intuition, wenn ich irgendetwas zur kleineren Menge hinzufügen kann, dann kann ich das auch zur größeren hinzufügen, muss möglicherweise aber bis zu k Elemente rausnehmen. Das ist die Eigenschaft, ja? Und dann werden wir uns dann am nächsten Montag davon überzeugen, dass wir tatsächlich ein hinreichendes Kriterium haben und dann einfach mal anschauen, sehr, sehr schnell Anwendungsbeispiele tatsächlich erhalten und verifizieren können. Dankeschön.